Guten Morgen, heute möchte ich mit einem Witz anfangen, einem Osterwitz. Das ist ein alter Brauch. Manuel ist Konfirmand und bekommt Besuch vom Pfarrer. Der Herr Pfarrer klingelt und der Papa von Manuel macht auf und dann sagt der Pfarrer, wir haben was zu besprechen, dann wird er reingebeten und dann sagt er, also um es kurz zu machen, der Manuel kann nicht konfirmiert werden. Der Vater ist ganz entsetzt, ja, warum nicht? Da sagt der Pfarrer, ja, ich habe letzten Mittwoch gefragt, wie Jesus gestorben ist und der Manuel konnte nicht antworten. Keine Ahnung. Da sagt der Vater, also Herr Pfarrer, das müssen Sie ihm nachsehen, das stand ja auch nicht in der Zeitung. Das kann er ja nicht wissen. Es stehen manche Dinge nicht in der Zeitung, die man wissen sollte oder die gut sind zu wissen. Auch die wunderbare und weltbewegende Osternachricht, dass Christus sagt, ich war tot und siehe, ich lebe und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wie so ein Schlüsselbund, den er hat, und damit hat er manches schon aufgeschlossen und dann hängt dann noch ein großer Schlüssel und den hat er noch nicht gebraucht, der kommt noch, wo er die Totengräber aufschließen wird. Das ist die wunderbare Hoffnung. Das feiern wir heute an Ostern. Er lebt und wir dürfen auch leben. Und wir werden auch leben. Ich lade Sie ein zu singen. 550, die Sonne geht auf. 550, die Verse 1 bis 4. Bitte erheben Sie sich. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 118. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
Der Herr ist mein
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen!
Gelobt sei der Herr und die Gnade des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid.
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Wir beten weiter. Jesus Christus, Herr des Lebens, du bist auferstanden und du lebst. Und du rufst auch uns vom Tod ins Leben. Alle unsere Tage haben ihr Licht von dem Morgen, an dem du die Nacht des Todes überwunden hast. Alle unsere Nächte, auch die letzte, haben ihren Trost von deiner Gegenwart, die du uns versprochen hast. Hilf uns begreifen und bewahren, was deine Auferstehung uns eröffnet hat. Was uns bedrängt, ist überwunden. Vor uns aber liegt das Leben, das die Zeichen deiner Güte und deiner Treue trägt. Wir beten weiter in der Stille miteinander und füreinander.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Amen.
Wir hören die Schriftlesung aus 1. Samuel 2. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder hinauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Wir singen jetzt zusammen das Lied mit der Nummer 100, die Verse 1 bis 5.
Thank you.
Der Grund, warum wir Ostern feiern, wird im Neuen Testament ja mehrfach berichtet. Einen Ausschnitt hören wir jetzt nach dem Evangelisten Matthäus, Kapitel 28. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Liebe Gemeinde, wenn es um den Tod geht, verstehen Verwaltungen keinen Spaß, obwohl die Vorschriften dann doch wieder auch komisch sein können. Man kann zum Beispiel lesen in den Unterrichtsblättern für die Bundeswehrverwaltung: Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Noch besser ist das Bundessteuerblatt mit der Feststellung: Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 3 StG zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen. Aber den Vogel abschießen, meiner Meinung nach, das schafft ein Kommentar zum Bundesreisekostengesetz. Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Wir sind heute Morgen zusammen, um ein Geheimnis zu feiern. Das Grab, in das sie Jesus legten, das stellt in jeder Hinsicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit und der Berufsunfähigkeit für Jesus dar. Seine Dienstreise war nun wirklich ans Ende gekommen, so musste man denken, als er nach nur 3 Jahren öffentlichen Wirkens wie ein Verbrecher hingerichtet wurde. Wir sind heute Morgen versammelt, um ein Geheimnis zu feiern. Es heißt, dass Jesus von den Toten auferstand und lebt. Es heißt, dass er den Tod besiegte und dem ewigen Gesetz von Werden und Vergehen entkam. Es heißt, dass er das alles nicht nur für sich erlebte, sondern einen Anfang machte. Den Anfang, dem als Ende der Sieg über den Tod für jeden folgt, für jeden, der sich Jesus anschließt, getauft wird und ihm vertraut. Wir sind heute Morgen am Ostersonntag zusammen, um das zu feiern, um das zu bestaunen, dieses Geheimnis auch zu hören, damit es uns erfüllt. Wir haben einen Teil der Ostergeschichte heute gerade eben gehört von den Frauen, die sich im Morgengrauen auf den Weg machen, um am Grab zu trauern, das, was ihnen noch geblieben war, zu tun. Wir haben von den seltsamen Zeichen gehört, von dem Erdbeben, von den Wachen, die es aus den Socken haut, von dem Boten Gottes, der souverän auf dem Grabstein sitzt, auch ein bisschen respektlos, von diesem Stein, der nicht mehr vor dem Grab liegt, der nicht mehr gebraucht wird. Und dann von diesem entscheidenden Satz, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber der ist nicht hier, Klammer auf, wo er sein müsste, Klammer zu. Er ist auferstanden, wie er es sagte. Wir haben gehört von dem Auftrag, geht und sagt es weiter, zuerst seinen Jüngern. Und wir haben gehört von der Begegnung, als sich der Auferstandene den Frauen zeigt. Zuerst den zwei, später den Jüngern. Paulus berichtet, dass es ungefähr 500 Personen waren, die ihn gesehen haben nach Ostern und die zu Lebzeiten von Paulus, als er die Briefe geschrieben hat, immer noch befragt werden konnten. Wir haben die Geschichte gehört, also diesen Ausschnitt, aber können wir fassen, was wir gehört haben? Die Hoffnung, die Osterhoffnung, die hat es doch schwer unter uns und sie hat es auch schwer mit uns. Es mag die kleinen Auferstehungen geben. Auch heute Morgen haben wir erlebt, wie es wieder hell wurde. Und wer jemals eine schwere Nacht hatte, der weiß, das ist nicht wenig. Vielleicht wird es auch noch warm irgendwann. Aus dem Schlaf und seiner Erstarrung sind wir erwacht, wenn auch heute Morgen vielleicht nur mit etwas Koffeininfusion und Hilfe. Draußen blühen schon nach dem langen Winter die Frühlingsblumen, die kahlen Zweige haben schon Knospen. Ist alles wie eine kleine Auferstehung. Das frische, lebendige Grün, das das neue Frühjahr ansagt. Das gibt es alles und das tut doch alles gut. Und ich will das auch nicht geringschätzen. Aber am Ende müssen wir doch alle sterben. Und das ist doch das große Ende. So sagt es die Erfahrung. Und die Erfahrung sagt, auch nach dieser Nacht kommt kein Morgen. Aus diesem Schlaf gibt es kein Erwachen. Auf diesen Winter folgt kein Frühjahr. Nach einer Umfrage glauben 2/3 der Deutschen, dass mit dem Tod definitiv Schluss ist. Dass dann nur noch das bleibt, was die Frauen tun wollten, die Trauer. 2/3 glauben auch, dass sie höchstens in ihren Nachkommen noch weiterleben. 1/3 der Deutschen glaubt an eine Auferstehung und das ewige Leben. Also das heißt, wir Deutschen sind mehrheitlich, demokratisch gesehen, Osterskeptiker. Wir glauben, dass unsere Dienstzeit mit Beendigung der Dienstreise durch Tod endgültig vorüber ist. Und wie gesagt, die Frauen, von denen wir gehört haben, die haben das ja auch gedacht. Sie waren auf dem Weg zum Grab des Mannes, den sie verehrt hatten, dem sie vertraut hatten, dessen Worten sie gefolgt waren. Sie haben da viel eingesetzt und sie wollten ein Grab sehen und einen Toten ehren, Tränen vergießen, ein bisschen wenigstens für den, der so viel leiden musste, ein bisschen wahrscheinlich auch für sich selbst, weil mit ihm auch so viel von ihrem Leben starb und von ihren Plänen, von ihrer Hoffnung. Wie viele andere gingen sie zum Grab, gebeugt, erstarrt, ohne Zuversicht. Ist ja wahr, in unserer Erfahrung sind Gräber nicht Orte der Hoffnung. Sie sind machtvolle Demonstrationen des Endes, nicht der Anfang. Diese Frauen, die waren bodenständig und auch zupackend und sie haben nicht irgendwie fantasiert, sondern sie haben sich dem gestellt, was sie für die Wirklichkeit gehalten haben. Auch sie hätten es unterschrieben, das Glaubensbekenntnis der Zweifler, wie in der Umfrage. Es ist noch keiner zurückgekommen. Und darum reagieren sie auf das, was sie da erleben, mit großer Furcht, ja eigentlich mit Panik. Am Grab ist nicht die erwartete Stille im Morgengrauen, sondern Aufruhr und gleißendes Licht. Das Grab ist geöffnet, da ist ein Wesen aus einer anderen Welt, schaurig schön, ein Anblick, den sie nicht aushalten können. Und dieses Wesen sagt ihnen, ihr sucht Jesus, den Mann am Kreuz. Hier ist er nicht. Sucht ihn nicht bei den Toten, denn der Tod war nicht stark genug, ihn festzuhalten. Der Tod war ihm nicht gewachsen. Der Tod konnte ihn nicht am Boden halten, er ist auferstanden. So hat es der Bote erzählt, der überirdische Bote. Das heißt, in Jesus lebt die Schöpferkraft Gottes. Das ist auch der erste Tag der Woche, so wie am ersten Tag in der Schöpfung Gott die Schöpfung beginnt, auch mit dem Licht. So ist der erste Tag der neuen Woche der Anfang der neuen Schöpfung Gottes. Jesus verkörpert das Leben, das von Gott kommt. Und wo er ist, da ist das Licht. Und wo er ist, da ist auch die Hoffnung. Wie es geschah, bleibt das Geheimnis dieser Nacht, wie die Auferstehung genau geschah. Die Welt schlief, als Jesus den Tod niederstreckte. Keiner hat's gesehen. Einmal wurde ein Theologe gefragt, hätte man es filmen können, so mit einer Fernsehkamera oder so. Seine Antwort war nein, der Film wäre wohl überbelichtet gewesen. Das hätte er nicht gefasst. Keiner hat es gesehen, dass Jesus auferstand. Dieses Geschehen ist etwas völlig Neues, noch nie da gewesen. Er ist wie ein gewaltiger Meteorit, der in die Erde einschlägt. Und man kann dann am Rande des Kraters kann man ein paar Dinge beobachten. So ist es mit Ostern auch. Es wird berichtet, wie hektisch die Behörden reagierten. Sie haben eiligst, so wird es heute, eine Pressekonferenz abgehalten und haben das dann so hingedreht und gesagt, die Leiche wurde gestohlen, um das Verschwinden irgendwie zu kaschieren. Man kann auch sehen, wie die Anhänger von Jesus reagiert haben. Ganz natürlich zunächst, nämlich mit größtem Zweifel. Das kann doch nicht sein. So haben sie alle reagiert. Sie haben sich das gewiss nicht ausgedacht. Und es lässt sich beobachten, wie die Frauen zunächst und später auch die Männer, wie die verwandelt werden. Da muss etwas passiert sein. Alle, denen der auferstandene Jesus begegnet, die werden anders. Und da wird aus einer resignierten Anhängerschaft, die eigentlich das ganze Projekt Jesus beerdigt hat, beerdigen musste, aus dieser Truppe wird plötzlich eine Bewegung, die in wenigen Jahren die gesamte Welt mit ihrer Botschaft durchdringt. Und diese Botschaft wird geglaubt. Sie sagen weiter, was sie gehört haben und was die Ersten auch gesehen haben, erlebt. Hier ist einer stärker als der Tod. Hier ist ein Herr, dem der Tod nicht Herr wird. Darum, so haben sie gesagt, vertraut euch ihm an und werdet Menschen, die ihm folgen. Und so haben sie es selber getan. Und vielleicht das stärkste Argument, viele haben ihr Leben dafür eingesetzt, ihr Geld und ihre Karriere und viele auch buchstäblich ihr Leben und haben ihr Leben auch gegeben, übrigens bis heute. Das sind die Auswirkungen, das ist die Verwandlung, die da geschieht. Aber was ist der Kern? Ich möchte zwei kurze Hinweise geben. Der erste wichtige Hinweis aus dem Kern heißt, weil Jesus auferstand, ist wahr, wofür er lebte. Als sie Jesus ans Kreuz schlugen, da haben sie nicht nur seinen Körper getötet und seinen Geist gebrochen, sondern sie wollten auch zerstören, wofür er lebte. Jeder Hammerschlag, der die Nägel in seinen Leib und das Holz trieb, war auch ein Nein. Nein, deine Botschaft von einem Gott, der uns Menschen so leidenschaftlich liebt, ist eine Lüge. Nein, es gibt keine Hoffnung, dass Schuldige neu anfangen dürfen. Nein, so der dritte Hammerschlag, wer unten bleibt, wer unten ist, der bleibt unten. Und wer draußen ist, der bleibt draußen. Und am Ende wartet der Tod. Nein, alles, wofür du gelebt und gewirkt hast, gekreuzigter, alles vom Anfang bis zum Ende ist durchkreuzt, durchbohrt, vernichtet, zerschlagen, verflucht, aus und vorbei. Ein toter Jesus steht für eine tote Hoffnung, für eine gestorbene Zuversicht. Ein toter Jesus ist das Ende für all das, was er in die Welt gebracht hat. Das Ende von Vergebung, von Heilung, von Neuanfang. Das Ende von Würde für die Kleinsten und Schwächsten. Und eben auch das Ende der Hoffnung von Leben über den Tod hinaus. Und deshalb heißt Ostern genau das Gegenteil. Das Leben von Jesus ist ins Recht gesetzt. Es ist bestätigt, und zwar von Gott selbst. Sein Leben gilt. Seine Worte und Taten sind nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft. Das war nicht nur damals, sondern das kann auch heute werden. Die Geschichten der Heilung, die Geschichten, dass Gott sich uns in ihm zuwendet, dass er uns berührt, dass er neues Leben schenkt. Ostern heißt, es ist doch wahr und es bleibt wahr. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Egal wie schuldig du bist, egal wie schwach, egal wie verzweifelt. Du hast eine Zukunft. Du bist bei Jesus nicht draußen, sondern du darfst reinkommen. Du gehörst dazu. Du hast Würde. Egal, was du kannst oder nicht kannst. Bei Jesus hast du eine Zukunft. Und aus deinem Leben kann etwas Gutes werden und er wird auch etwas Gutes machen. Bei Jesus hast du Hoffnung für dein Leben und für dein Sterben und für die Ewigkeit. Seit Ostern ist alles, wofür Jesus lebte, bestätigt und besiegelt und bekräftigt, amtlich. Da gibt es kein Ablaufdatum und das wird auch nicht mehr abgedatet. Das ist die gültige Version. Deshalb bedeutet Ostern auch, deine Zukunft ist außer Gefahr. Könnt ihr fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eines Tages stirbst? Und die Antwort wäre 100%. Macht das Jesus nervös? Nein, es macht ihn nicht nervös. Er ist schon gestorben und er ist auferstanden. Ostern bedeutet auch, deine Vergangenheit ist nicht dein Schicksal. Deine Vergangenheit legt dich nicht fest. Nichts ist unverzeihlich. Einer hat geschrieben, du hast vielleicht eine Ehe in den Sand gesetzt, du hast vielleicht deine Kinder nicht gut erzogen, du hast vielleicht deine Werte verraten, du bist in Abhängigkeit geraten, du hast dich verführen lassen, du bist schuldig geworden, du musst moralisch Insolvenz anmelden. Was kannst du tun? Du kannst Jesus anrufen. Er hat sich das alles auf die Schulter legen lassen und ist darunter am Kreuz zerbrochen. Aber er ist auferweckt und damit gilt, es ist alles verziehen, was wir ihm unter das Kreuz legen. Und Ostern bedeutet, dass das Beste noch kommt, egal wie alt du bist. Das Beste ist nicht schon hinter dir, du hast es noch gar nicht erlebt. Die große Hoffnung der Christusmenschen, dass es auch von dir mal heißen wird, und das wäre doch eine schöne Aufschrift auf den Grabstein, ihr sucht Peter oder Mike oder Steffen oder Susanne oder Christine oder Anke, sie sind nicht hier, sie sind auferweckt zu einem neuen, ewigen Leben. Seit Ostern ist das alles wahr, alles bestätigt, weil der eine lebt, der für das alles einstand. Und der dafür gestorben ist und den Gott ins Leben gerufen hat. Und das andere, Zweifel lohnen sich. Könnte ja mancher sagen, selig, wer es glaubt, mir fällt schwer, mir sind noch keine Engel erschienen, auf meinen Friedhöfen ist noch keiner lebendig aus den Gräbern gestiegen. Mir ist noch keine Gestalt aus der anderen Welt begegnet. Ich habe sie jedenfalls noch nicht erkannt. Aber in unserer Ostergeschichte steckt auch ein Versprechen. Sucht Jesus, so sagt es der Engel, nicht bei den Toten, sondern dort, wo er sein Kommen angesagt hat. Sucht ihn, wo seine Geschichte erzählt und gefeiert wird. Sucht ihn, wo Menschen sind, die sich ändern, weil sie an Jesus glauben. Sucht ihn, wo in seinem Namen den Armen und Schwachen gedient wird. Dort sucht ihn. Oder nochmal anders gesagt, Zweifel könnten sich lohnen, aber jetzt eben nicht die Zweifel an Ostern, wie 2/3 der Deutschen, so wie es die Umfrage sagt. Ich meine es umgekehrt. Wie wäre es denn an unseren Zweifeln zu zweifeln? Wie wäre es, einmal mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der Unglaube sich irrt und dass nicht der Glaube das Risiko ist, sondern der Unglaube? An den Zweifeln zu zweifeln, das könnte heißen, wie wäre es denn, wenn der Tod nicht der Allmächtige ist, nicht die Nummer 1, sondern die Nummer 2? Wie wäre es denn, wenn nicht alles so bleiben muss, wie es ist? Ostern reißt ein Loch in alte Gewissheiten. Zum Beispiel, gewiss ist uns, dass wir nichts mehr wert sind, wenn wir nicht mitkommen und nicht mehr leisten, was andere erwarten. Gewiss ist uns, dass zerbrochene Beziehungen nicht mehr geheilt werden können. Gewiss ist uns, dass es mit dem Alter nur noch bergab gehen kann und der Lack ab ist spätestens mit 55. Gewiss ist, dass wir gefangen sind in unseren Charakterzügen und Wesensunarten. Gewiss ist, dass Schuld höchstens entschuldigt wird, aber Versöhnung und Neuanfang nur in Märchen wirklich möglich sind. Gewiss ist uns, dass uns eines Tages Krankheit und Alter beugen, dass wir in Schmerz oder dumpfem Vergessen versinken und dann alles aus und vorbei ist. Das sind solche Gewissheiten, bei denen sich der Zweifel lohnt und die Ostern bezweifelt. Ich könnte fast sagen, die Botschaft von Ostern heißt auch, der Zweifel kann Berge versetzen. Was wäre denn, wenn Jesus doch stärker ist? Was wäre denn, wenn das alles eben nicht ein Märchen ist? Was wäre, wenn ich es heute erleben könnte, wenn ich ihn heute erleben könnte? Wenn der Gott, der ihn neu zum Leben geweckt hat, wenn der auch mich aufwecken könnte, wenn der auch bei mir eine neue Schöpfung anfangen könnte? Was wäre, wenn ich das Beste verpasse, nur weil ich falsch geglaubt und zu wenig gezweifelt habe an meinen Zweifeln? Ostern lädt uns ein, neu zu hören: Jesus ist nicht im Grab zu finden, sondern er ist auferstanden. Und so wie er für dich gestorben ist, so ist er auch für dich auferstanden. Gegen deine Hoffnungslosigkeit, gegen deine Trauer, gegen deine Schuld, gegen deine Feindschaft, gegen alles, was sich in dir verhärtet hat, gegen deinen Tod auch gegen den. Da war etwas, die Auferstehung von Jesus, und da wird noch etwas kommen. Der große Sommer Gottes, noch nicht da, aber er ist versprochen. Die ersten Schneeglöckchen haben die Schneedecke durchbrochen, als Jesus die Todesstarre durchbrochen hat. Und er lebt und er grünt. Ich wünsche uns ein Osterfest, vielleicht auch mit Osterspaziergängen, die uns zu unseren Gräbern führen, an denen wir dann hören: Jesus ist auferstanden. Kein Tod hat mehr das letzte Wort. Nein, er hat das Sagen, der auch für dich gekreuzigte und Auferstandene. Der Herr ist auferstanden, wahrhaftig. Wir wollen beten. Jesus Christus, du lebst, und alles, wofür du dich eingesetzt hast und alles, was du versprochen hast und gelehrt hast, ist damit wahr und verlässlich und wird kommen. Danke, dass du lebst. Und wir hoffen und erwarten, dass du auch in unser Leben kommst mit deiner Lebenskraft und mit deiner Schöpferkraft, die von Gott selbst stammt, dass du auch uns belebst, dass du unsere wackeligen Knie stärkst und unsere schlaffen Hände stark machst, um anzupacken, dass du unser müdes Herz, dass du ihm neue Kraft gibst und neue Hoffnung. Und wir warten, dass du einen neuen Himmel schaffst und eine neue Erde, in dem es keinen Tod mehr geben wird und kein Leid und keine Schuld und kein Geschrei und kein Unrecht. Es hat begonnen. Mache du es fertig, Herr, und halte uns am Glauben. Amen. Auferstanden ist der Herr. Dem roten Liederbuch bei der Nummer 862. Für unsere Fürbitte bitte ich Sie noch einmal, die Nummer 100 aufzuschlagen. Wir haben es ja vorhin schon gesungen und ich bitte, dass wir das Halleluja immer wieder singen, zusammen mit dem Keyboard, damit unsere Bitten durchdrungen werden von der Osterfreude. Wir setzen gleich mit dem Keyboard ein und dann immer auch nach den Bitten.
Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
Herr Jesus Christus, dem Tode hast du die Macht genommen, dass wir leben können. Dein Vater ist unser Vater geworden, dass wir lieben können. Der Weg in ein neues Leben ist frei, dass wir hoffen können. Deshalb sind wir fröhlich und preisen dich und unseren Vater im Himmel.
Halleluja.
aber zugleich erkennen wir umso deutlicher, wie viel noch im Argen liegt. Darum bitten wir dich, für alle Menschen, die heute traurig sind, einsam oder ohne Hoffnung, stecke sie an mit der Freude von Ostern. Lass sie Wege zu anderen Menschen finden. Wir bitten für die, die sich an Vergangenes klammern, weil ihnen die Gegenwart schrecklich erscheint oder weil sie Angst haben vor der Zukunft. Hilf ihnen loszulassen und mutig deiner Zukunft entgegenzugehen. Wir bitten für alle, die unser Zusammenleben bestimmen in Wirtschaft und Politik. Schenke ihnen ein offenes Herz und klaren Verstand, dass ihr Tun von deiner Sicht und deiner Liebe geprägt sein kann. Für uns alle, dass wir uns nach dir ausrichten und glaubwürdige Zeugen deines Lebens und deiner Liebe werden.
Alleluia, 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 gelobt sei Christus, Marien Sohn.
Wir singen als Schlusslied: Diese Welt ist voller Fragen, 883 im Roten Liederbuch. Also wir singen das Lied gleich, ich hab's Vaterunser vergessen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt das Lied.
Was kommen mag. Jesus, du lebst schon im Morgen und stehst heute doch zu mir. Darum will ich mich nicht sorgen, gerne Herr, vertrau ich dir. Du bist da, immer da, egal was kommen mag. Fühl mich da. Schon mit mir mit, hilf mir Freunde zu bewegen, die zu folgen Schritt für Schritt. Du bist da, immer da, egal was kommen mag, fühl mich da. Jesus, hier sind meine Fragen, bist die Antwort, die mich hält. Will das Abenteuer wagen, bis der letzte Vorhang fällt. Du bist da, immer da, egal was kommen mag, fühl mich da.
Herzlichen Dank für das Opfer vom Karfreitagsgottesdienst, für die Arbeit von Steffi Vogel in Rumänien in Höhe von 508 Euro. Heute erbitten wir ihr Opfer für die Iflinger Jugendkooperation, IFJUKO, und herzliche Einladung zum Gottesdienst morgen um 10.15 Uhr mit Pfarrer Timo Stahl aus Dornstetten. Herzliche Einladung zum Kirchkaffee jetzt im Anschluss hier vorne. Und ich will noch hinweisen auf die Werke der Konfirmanden, die hier vorne auch ausgestellt sind. Da auch herzliche Einladung, die anzugucken. Ich bin sehr begeistert, was sie produziert haben. Das ist im Kern der Palmsonntag, der Einzug nach Jerusalem. Und Gründonnerstag wird ein bisschen vom Schmuck verdeckt. Garten Gethsemane, vorher das Abendmahl. Und dann hier zur Kreuzigung und hier in der Ecke was zur Auferstehung. Gucken Sie es gerne mal an. Wie gesagt, ich bin ganz begeistert. Und nun geht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.